Also ich hätte das teurer erwartet, so eine Papstaudienz. Das ist ja wirklich ein ganz gutes Angebot. Vielleicht wird der ein oder andere jetzt doch mal überlegen, mal beim Papst vorzusprechen oder sich die netten Worte anzuhören. Was mich viel lieber interessieren würde, wäre so ein Abendessen mit dem Papst, wo man vielleicht etwas mehr ins Gespräch kommen könnte. Denn mich würde tatsächlich interessieren, jetzt gerade der aktuelle Papst, ihn mal so ein bisschen näher kennenzulernen. Ne? Aber was heißt das denn schon, kennenlernen? Wie lerne ich eigentlich eine Person kennen? Ja, ist es irgendwie, dass wir diese Person beobachten, wie sie sich so in dem natürlichen Umfeld bewegt? Oder ist es eben, dass man sich mit der Person unterhält, dass man sich vielleicht vielmehr dem Zuhören widmet, zu hören, was die Person sagt, worüber sie erzählt? Oder ist es einfach Informationen sammeln über diese Person? Ne? Möglichst viele im heutigen Zeitalter auch biometrische Daten über die Person, kenne ich die dann? Oder, dass ich einfach mal höre, was die anderen Menschen über diese Person sagen. Das wäre ja auch so eine Möglichkeit, die Person kennenzulernen. Ich bin eher so der altmodische Typ, deswegen würde ich auch lieber mit dem Papst irgendwie zu Abendessen speisen, um irgendwie den wirklich persönlich zu begegnen, Fragen zu stellen, anzuhören, was er dazu erzählt. Und den Menschen in dem natürlichen Umfeld irgendwie mit ihm Dinge zu erleben, ja, und nach Möglichkeit sogar mit dieser Person in irgendwelche Stresssituationen zu gelangen. Denn ich denke, nirgendwo zeigt sich so der Charakter und die Person in seinem wirklichen Form wie in Stresssituationen. Deswegen will ich auch behaupten, dass ich viele meiner Arbeitskollegen und Kolleginnen eigentlich ganz gut kenne, ne? Weil man wirklich in diese Situation hineingetrieben wird und da zeigt sich oft so der wahre Charakter. Diese altmodische Art und Weise, eine Person kennenzulernen, will ich meinen, ist so ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten, denn im Zeitalter von Pairship und Co. Geht es vielmehr um Selbstinszenierung, Selbstdarstellung, um Mitteilen von Persönlichkeitsmerkmalen und das eben von zwei Seiten aus und dann das sogenannte Matching, also das Vergleichen von Persönlichkeitsmerkmalen, die anscheinend zueinander passen, nach einem Algorithmus, den keiner eigentlich so richtig versteht, aber sie werben damit, dass es klappt, denn die Beziehungen halten dann etwas länger, ich weiß nicht, was für Statistiken es dort gibt, aber sie halten wohl länger. Eigentlich echt schade, denn da geschieht etwas im Vorfeld, dann werden Personen aussortiert, die du niemals kennenlernen wirst, die vielleicht auch ganz interessant wären. Wie dem auch sei, ich bin eher so der altmodische Typ und ich weiß nicht, wie du es siehst, eine Person wirklich kennenzulernen. Und Jesus kennen, wer kann das so von sich behaupten? Also ich glaube, ziemlich viele Menschen behaupten, ja, Jesus kenne ich. Und sie haben gerade ihr Wissen über ihn nicht mal aus der Bibel, sondern irgendwie aus einem Buch wie Dietrich Schwanitz, Bildung, alles, was man wissen muss. Und dann wissen sie so viel über Jesus, dass sie in derselben hochmütigen Art und Weise über ihn sprechen können, wie der Autor in diesem Buch es tut. Als ob er ihn und die Welt verstanden hat. Aber Jesus sehen, ihn kennenlernen, das ist wirklich etwas, was mich bewegt, morgens in die Kirche zu kommen, sonntagmorgens. Zumindest meistens. Ja? Das ist das, was ich mir erhoffe, wenn ich im Gottesdienst sitze, dass ich meinen Jesus ein Stück weit näher kennenlerne. Und ihn zu begegnen, ihn kennenzulernen, das ist eben das, was wir Christen eigentlich wollen. Und vielleicht auch der ein oder andere, der es etwas genauer wissen möchte und eben nicht sich begnügt mit ein paar Informationen über ihn. Jesus begegnen, ihn kennenlernen, das ist auch das, worum es heute in dieser Predigt gehen soll. Warum das überhaupt möglich ist, diesen Jesus kennenzulernen und wie das überhaupt geht, ihn kennenzulernen. Darum geht es in dem Text, den wir einmal zusammen lesen möchten. Der steht in Johannesevangelium, Kapitel 12 und ich lese dazu die Verse 20 bis 26. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wir haben die Zeit vor Passa, also die Zeit, die jetzt so zeitlich mit Ostern zusammenfällt, vor Ostern. Und Jesus ist in Jerusalem angekommen, und da, ihr müsst euch vorstellen, diese Stadt ist völlig überlaufen mit Menschen, etwa nochmal genauso viele, wie dort Einwohner gibt, und es ist laut auf den Straßen, und da tummeln sich auch einige Griechen unter diesen vielen Menschen, die gläubig zu sein scheinen, weil sie extra nach Jerusalem für dieses Fest angereist sind. Und die hören von diesem Jesus, was er alles getan hat und was er so spricht und was er erzählt, und die sind irgendwie verständlicherweise nun interessiert, ihn kennenzulernen. Sie möchten ihn gerne kennenlernen, etwas näher als das, was sie eben nur gehört haben. Und das ist mit diesem Wort, was hier mit sehen, gemeint. Die wollen Jesus kennenlernen, die wollen Jesus sehen. Deswegen sprechen sie kurzerhand die an, die Jesus kennen. Von denen sie wissen, dass sie Jesus kennen. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen noch nicht so viele Berührungspunkte mit Jesus, mit Glauben und Kirche an sich. Aber ganz sicher gibt es Berührungspunkte mit anderen Christen. Und so wie Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, was extra hier Erwähnung findet, weil eben dieser Ort, wo er herkommt, so hellenistisch, also sprich griechisch geprägt war, was uns verraten soll, dass Philippus aller Wahrscheinlichkeit nach fließend griechisch sprach. Und ein Glück also, dass Griechen, die griechisch sprechen und sich da aufhalten, auf Leute treffen, die Jesus kennen und ebenfalls griechisch sprechen. Ein Glück also, dass es Christen gibt bei den Stadtwerken oder in Büros von Versicherungen, dass es Christen gibt in Schulen, in Kliniken, und mit Ausnahme von Juristen sprechen sie auch sogar unsere Sprache. Und auch dieser Andreas, zu dem Philippus später kommt, auch er kam aus derselben Gegend. Auch er kam aus Galiläa, und auch er sprach wahrscheinlich Griechisch. Und warum er jetzt zu ihm kommt, bevor die zusammen zu Jesus gehen, das wissen wir letztendlich nicht. Man kann nur vermuten, also man kann irgendwie mutmaßen, war Philippus vielleicht noch selber unsicher, darf ich mit dem einfach so zu Jesus gehen mit diesem Anliegen, oder wollte vielleicht auch dem Wunsch der Griechen etwas mehr Gewicht verleihen, jetzt hole ich mir noch jemanden dazu und dann das tragen wir vor Jesus vor. Kann beides sein. Fakt ist, dass uns das überliefert ist, dass es so gewesen ist. Und ich finde das eine äußerst menschliche Eigenschaft, dass man, wenn man unsicher ist, einen anderen Christen zu Rat holt. Und ich glaube, das dürfen wir als Christen immer machen. Da sind Fragen, die aufgeworfen sind, die wir selber nicht beantworten können. Dann hole ich mir einen anderen Mitchristen und frage den: Du, hör mal, die Frage, ich habe keine Ahnung, was meinst du dazu? Und auch andere Sachen wie gemeinsam über etwas nachdenken, was unseren Glauben betrifft. Oder wenn wir etwas mehr Gewicht verleihen wollen, dass wir andere Christen dazu und sagen: Komm, wir beten mal zusammen dafür. Irgendwie, das ist mir wichtig, lass uns das zusammen vor unserem Herrn Jesus vorbringen. Nun zurück zu diesem Wunsch, da wollen Leute Jesus kennenlernen. Und das wird Jesus vorgetragen. Wie begegnet Jesus diesem Begehren? Und die Antwort, wir haben es eben gehört, ist so ein bisschen tiefergehend. Und um der Übersicht halber möchte ich diese Antwort gliedern in zwei Bereiche. Das eine betrifft den Part Jesu, was hat Jesus dabei zu tun? Und das andere ist der Part, den wir haben, also unseren Part dabei. Und jeweils möchte ich da zwei Punkte zu ausführen. Und in der Antwort Jesus, das ist da eben ein Part, wo wir beteiligt sind, ein Part, wo Jesus selbst beteiligt ist, da merkt man schon, es geht dabei um eine wechselseitige Beziehung. Kommen wir also nun, weil es der Text auch so hergibt, zu dem Part Jesu. Und in Vers 23, da heißt es etwas geheimnisvoll: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und Jesus gibt uns hier einen kleinen Ausblick in die nahe Zukunft. Er, der auch als Sohn des Menschen oder Menschensohn ganz oft Erwähnung findet in der Bibel, er ist gemeint und er soll bald verherrlicht werden. Und die Herrlichkeit, das ist ein Begriff oder ein Attribut Gottes. Gott ist die Herrlichkeit. Er ist der Herr der Herrlichkeiten. Er wohnt in der Herrlichkeit. Das alles ist ein Attribut und wir können uns nur etwas vage vorstellen, was das bedeuten mag. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was Gott allein zugeschrieben wird. Herrlichkeit. Wir benutzen es natürlich in unserem Sprachgebrauch für Dinge, die wir sehr schön und sehr groß und sehr edel finden. Aber in der Bibel wird es als Attribut Gottes gebraucht. Und Jesus Christus, offenbar hier als ein Mensch erkannt und gesehen, spricht davon, dass er bald wieder Gott gleich sein wird. Und das in naher Zukunft. Wie in William Shakespeares Drama Heinrich V., wo sich der König und das Volk mischt, und zwar unerkannt, um dann mit den Soldaten, die für ihn kämpfen sollen, ins Gespräch zu kommen, um ein bisschen die Stimmung zu erfassen. So mischt sich Gott ebenfalls unter die Menschen, zwar nicht unerkannt oder zumindest für die meisten nicht, so doch musste er dafür seinen Thron verlassen. Er musste seinen Thron, die Herrlichkeit Gottes verlassen, um unter die Menschen zu kommen. Oder, wie es in biblischen Worten heißt, nachzulesen in Philipper 2, die Verse 6 bis 8, der, gemeint ist Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in der äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus spricht hier also davon, dass er bald wieder Gott gleich sein wird. Er ist wieder auf dem Weg in die Herrlichkeit zurück zu Gott. Das bedeutet aber auch, dass er wie Gott ewig lebt. Dass er ewig ist, wie Gott ewig ist. Jesus lebt also. Das steckt schon als Antwort in diesem Vers. Und hier drin steckt auch schon die erste Antwort darauf, auf die Frage, warum es überhaupt möglich ist, heute noch Jesus kennenzulernen. Ganz einfach, er lebt. Jede Person, die lebt, kann ich kennenlernen. Jede Person, die lebendig ist, kann ich begegnen. Da gibt es jedoch noch ein Problem. Er lebt, und das ist der erste Punkt, den Jesus hier klarstellt in unserem Text als Antwort: Ich werde ewig leben und ich werde ewig für den Menschen, solange der Mensch lebt, kennenlernbar sein. Das jedoch, wohin Jesus geht, in die Herrlichkeit, ist für den Menschen nicht erreichbar. Es ist ihm verwehrt. Man kann nicht einfach so in diese Herrlichkeit nachkommen. Und warum das so ist, um das zu verstehen, ist dazu ein ganz kleiner Exkurs nötig. Und den will ich hier einmal einschieben. In der geistlichen Welt gibt es unumstößliche Gesetze. Es gibt Gesetze, die Gott einst aufgestellt sein und die er in dieser Form alle zu erfüllen weiß, weil sie seiner Natur entsprechen. Ja? Und diese Gesetze und diese Regeln, diese Verordnungen sind alles sinnvolle und gute Gesetze. Sie sollen das Leben des Menschen schützen, sie sollen es ja sogar ermöglichen. Und in dieser ganzen Fülle möchte ich nur eins beispielhaft rausgreifen, so laut zum Beispiel ein Gesetz, was wir in 1. Mose 9,6 finden, wie folgt: Wer Menschenblut vergießt, heißt es da, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Viele Menschen sehen darin eine totale Grausamkeit. Sie sehen darin Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist total grausam. Wenn Menschenblut vergossen wird, dann wird wiederum dafür Menschenblut vergossen. Aber wisst ihr, ich möchte euch ein Augenmerk da auf etwas anderes lenken. Und zwar kann man auch darin sehen, dass das Menschenleben vor Gott so unendlich wertvoll ist, dass es mit nichts anderem in der Welt vergleichbar ist. Menschenleben kann man mit nichts, mit keinen Gegenständen, mit keinem Geld, mit nichts irgendwie vergleichen, sondern nur mit dem Menschenleben selbst. So kostbar ist es vor Gott. Der Mensch selbst, der widersetzt sich diesen Gesetzen. Er stellt sich nicht unter diese Gesetze, sondern er hat sich selbst zum Herrn ernannt und schafft seine eigenen Gesetze. Er meint, Herr über andere Menschenleben zu sein, zum Beispiel. Und so gibt es eben solche Dinge in der Welt wie Sklaverei, wie Unterdrückung, wie Mord. All diese Dinge sprechen Bände dafür, dass der Mensch sich über andere Menschenleben setzt. Die Rechnung, die der Mensch gemacht hat, hat er ohne Gott gemacht. Denn Gott ist ein sehr genauer Richter. Und für den Bruch dieser Gesetze, die er einst aufgestellt hat, hat er den Tod als Strafe festgesetzt. Und in diesem Zustand nun befindet sich der Mensch heute. In dem Zustand, getrennt von Gott, weil jede Begegnung mit Gott unweigerlich zu einer Verurteilung und zum Tod führen würde. Denn Gott ist ein genauer Richter und er ist gerecht und deswegen hält er sein Wort genau, wie er es sagt. Und damit der Mensch überhaupt eine Möglichkeit bekommt, sich in irgendeiner Form Gott zu nähern, hat er ein Volk erwählt in der Geschichte der Menschheit und hat dem, nämlich will es, weil es wieder ein kurzer Exkurs sein soll, kurz halten, hat ihm einen Haufen grotesker Rituale gegeben, darin viel Blut von Tieren fließen muss, um Schuld zu sühnen. Und in einer reinlichen Gesellschaft, wie wir sie heute sind, völlig unvorstellbar, mussten im Laufe der Geschichte der Menschheit unglaublich viele Tiere Blut lassen für die ganze Schuld der Menschen. Treffend hat es ein Missionar aus Kirgisien es mal so formuliert: Nun würde kein menschlicher Richter es jemals zulassen, dass ein verurteilter Mensch, der etwas begangen hat, eine Kuh nimmt und sie anstatt seiner selbst ins Gefängnis steckt und sagt, die Kuh soll ins Gefängnis für meine Schuld. So ist es auch bei Gott. All diese Dinge, diese vielen Rituale, die vielen Gesetze und Verordnungen sollten nur Hinweise auf das sein, was er selbst einmal stiften wird, was er selbst einmal einsetzen wird und erfüllen wird. Sie dienen, so heißt es in biblischen Worten, einem Abbild und sind ein Schatten des Himmlischen. Sie sind eingesetzt worden, um auf das perfekte Sühneopfer hinzuweisen. Und wir hatten eben eine Werbung gesehen für den nächsten Familiengottesdienst, deswegen brauche ich es hier gar nicht weiter vertiefen. Kommt einfach zum Familiengottesdienst, da werdet ihr noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen diesbezüglich. Genug zu diesem Exkurs, warum der Mensch und Gott getrennt sind und es dem Menschen eigentlich unmöglich ist, dahin zu folgen, wo Jesus jetzt hingeht, zumindest die Aussicht, die er dort gestellt hat. Und kommen wir nun zu dem Punkt 2 des Pates Jesus. Es sei denn, Vers 24 finden wir in Form eines Gleichnisses, wo Jesus spricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ich meine, dieses Gleichnis ist, glaube ich, jedem geläufig. Wenn wir einen Samen sehen in die Erde, dann kann es zu einer Pflanze werden und diese Pflanze trägt wiederum Frucht und in diesen Früchten ist wiederum viel Samen. Das heißt, es hat sich vermehrt, unglaublich vermehrt. Aber der Same, den wir ursprünglich eingepflanzt haben, den können wir buddeln und Wurzeln absuchen, den werden wir nicht mehr finden, der ist tot, den gibt es nicht mehr. Dieser Same muss vorher sterben. Es ist ein wunderbares Gleichnis, was Jesus auf sich selbst bezieht. Jesus Christus muss sterben, und zwar den Sühnetod am Kreuz, damit, und da, das ist die Frucht, die er bringt, damit viele Menschen die Möglichkeit haben, in diese Herrlichkeit einzugehen. Jesus, bevor er in die Herrlichkeit zum Vater eingehen kann, muss den Sühnetod sterben, dort am Kreuz, damit, wie es in der Bibel heißt, er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Das ist die Frucht, die sein Tod bringt. Da sein Tod die Schuld vor Gott tilgt, dürfen ihm viele in diese Herrlichkeit folgen. Hier ist also in zwei Punkten zusammengefasst, was Jesus als Antwort gibt auf die Frage der Griechen, dürfen wir dich kennenlernen? Er sagt, ja, unbedingt, aber doch nicht eingeschränkt auf die menschliche Zeit, die wir haben, sondern darüber hinausgehen, ewig. Und auch nicht beschränkt auf die Sinne dieses Lebens, sondern in meiner vollen Herrlichkeit, die ich beim Gott, dem Vater, habe. Diese Herrlichkeit, die ihr zuvor noch nie erlebt und gesehen habt, weil ihr getrennt von diesem Gott seid. Und dass dies möglich ist, dafür werde ich sorgen, am Kreuz. Um mit dem eingangs erwähnten Beispiel weiterzuarbeiten, eine Person wirst du nicht kennenlernen können, nur durch die Informationen, die du gesammelt hast, wenn du viel über Jesus weißt, die du von ihm bekommst. Um sie wirklich kennenzulernen, musst du ihr schon begegnen. Und Jesus begegnen, das ist möglich. Das haben wir hier in den ersten beiden Versen gehört, weil der Weg dazu freigemacht worden ist. Ist jetzt dein Interesse vielleicht etwas mehr geweckt? Du möchtest diesen Jesus kennenlernen, Gemeinschaft mit Gott haben? Es folgen noch zwei Punkte, die jetzt unseren Part dabei betreffen. Und ebenfalls in zwei Punkte aufgeteilt, lese ich nochmal die beiden Punkte. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Das ist schon so ein bisschen verrückt hier, diese Verse. Denn wenn ihr euch vorstellt, ihr seid irgendwo in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und da ist so ein Kamikaze-Flieger, von dem man weiß, dass sie in den sicheren Tod fliegen, und er sagt, komm, steig doch rein, flieg mit mir eine Runde. Wer würde da schon einsteigen? Jesus ruft hier zur Nachfolge auf, zu seiner Nachfolge. Und er macht deutlich, in Versen davor haben wir es ja gelesen, dass er jetzt in den sicheren Tod geht. Und trotzdem ruft er zur Nachfolge auf. Bevor er aber zu dieser Nachfolge aufruft, stellt er etwas klar. Und das soll der erste Punkt sein. Der erste Punkt lautet, wir haben uns zu entscheiden. Bevor man in diesem Vers, die uns zur Entscheidung auffordert, sich in Gefühlsduseleien verliert, wo es heißt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren, und wer sein Leben hasst in dieser Welt, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Dem sei gesagt, dass im jüdischen Sprachgebrauch diese Wörter lieben und hassen auch in Form von wählen gebraucht werden. Also nicht, wie wir es mit lieben und hassen verstehen, sondern in wählen. Also das, was ich liebe, das wähle ich, und das, was ich ablehne, das hasse ich. Und so sind sie hier auch, glaube ich, zu verstehen. Das Leben, was hier im zweiten Teil mit in dieser Welt konkretisiert wird, meint das irdische, das materielle Leben, was jeder von uns führt, wenn er nichts mit Gott am Hut hat. Und dieses Leben, das ist keine neue Tatsache, auch irgendwie keine erschreckende, dieses Leben hat ein Ende. Und die Statistik ist da unglaublich genau und unglaublich hart. 100 von 100 Menschen erreichen irgendwie den Tod. Wir werden es verlieren, dieses Leben. Demgegenüber steht jedoch das Leben in der Nachfolge Jesus. Dieses Leben findet auch im Hier und Jetzt statt, hat aber darüber hinaus Bestand in die Ewigkeit. Dieses Leben ist nicht nur ein Leben, was wir für uns führen, sondern unser Leben zur Verfügung gestellt, eben dem, dem wir nachfolgen wollen. Und das ist mit der Ablehnung oder wie es hier heißt, mit dem Wort Hassen gemeint. Wer das Leben in dieser Welt hasst. Ich lehne das ab und stelle es jemand anderem zur Verfügung. Und über diesen ersten Punkt, wir haben uns zu entscheiden, diese Überschrift habe ich bewusst so gewählt. Denn ich könnte die Überschrift, wir haben uns zu entscheiden, ja auch irgendwie anders formulieren. Zum Beispiel, wir haben die Wahl. Jedoch würde das viel zu passiv klingen für das, was hier aufgefordert wird oder wozu hier aufgerufen wird. Wir haben die Wahl, das klingt ein bisschen so wie, da werden zwei Stückchen Kuchen oder zwei Stückchen Torte hingestellt und du darfst dich jetzt entscheiden, welches Stück du haben willst, das mit Erdbeeren oder das mit Kirschen. Das ist hier nicht gemeint, denn wir lieben von Natur aus unser eigenes Leben und wollen darin eigentlich mit allen Mitteln verbleiben. Wir wollen es um nichts in der Welt eintauschen gegen irgendetwas. Wie Mick Jagger einmal gesungen hat in seinem berühmten Lied »Old Habits Die Hard«. Wir können uns nicht einfach irgendwie von alten Gewohnheiten trennen. Wir können uns nicht von unserem alten Leben einfach so trennen. Wenn also hier die Rede ist, das eigene Leben abzulehnen, um das ewige Leben zu erhalten, dann bedeutet es eine Menge Energieaufwand. Dann bedeutet es, dass wir in diese Richtung aktiv werden müssen. Das bedeutet, dass wir uns mit der Materie auseinandersetzen müssen weil eben viel auf dem Spiel steht. Wir haben uns zu entscheiden zwischen unserem eigenen Leben und dem Leben in der Nachfolge Jesu. Und der zweite Punkt, der betrifft, wenn wir uns entschieden haben, also die Wahl getroffen haben, wir wollen ein Leben in der Nachfolge Jesu, betrifft genau diesen Punkt. Wenn jemand die Wahl getroffen hat, entscheidet ihn nachzufolgen, dann weiß er, wohin Jesus geht. Jesus war auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Er war auf dem Weg zum Kreuz. Und jetzt ruft er den Menschen auf, wer mir nachfolgen will und wer mir dienen will, der folge mir nach. Wo Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sein Leben gelassen hat, für deine Schuld und für meine Schuld, wo er alle Schuld gesühnt hat, da sollen wir nicht nur als Zuschauer stehen bleiben, sondern das ist auch der Ort, wo man das eigene Leben lassen kann, wo man das eigene Leben hinter sich lassen kann, nicht nur als Zuschauer, sondern als Mitgekreuzigter. Das heißt unter Umständen auch, dass du dich auf einen Leidensweg einlässt, ähnlich wie ihn Jesus vorausgegangen ist. Dass das gar nicht so weit hergeholt ist, da reicht zum Beispiel eine Unterhaltung mit meiner Großelterngeneration, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind. Wenn man sich mit denen unterhält, dann erzählen sie von unglaublichen Schikanen auf dem Schulhof, wo die ganze Schule versammelt wurde, um denjenigen auszulachen, der an Jesus Christus glaubt. Oder Verfolgung und Entführungen bis hin zum Tod in irgendwelchen Arbeitslagern für den Glauben. Es ist nicht weit hergeholt, auch wenn wir die Berichte von Open Doors lesen, die davon berichten, wie Christen in aller Welt, nicht hier in Deutschland, aber so doch über Europa hinaus in vielen Ländern verfolgt werden und hingerichtet. Jesus fordert uns heraus zu entscheiden, welches Leben wir leben möchten. Jedoch ist es keine leichtfertige Entscheidung, das merkt man an dem Gewicht, das hier so reingelegt wird. Wir sollen eine Rechnung machen vorher. Wir sollen eine Rechnung machen, bevor wir uns entscheiden, denn er selbst fordert uns dazu auf, in Lukas Kapitel 14, wo es ab Vers 28 heißt, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat, zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, die Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner der von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Es ist die normalste Sache der Welt. Stelle, bevor du eine solche gewichtige Entscheidung triffst, eine Rechnung auf. Die Schwierigkeit dabei ist die, dass du aufgefordert wirst, das zu verlassen, was dir vor Augen ist. Das, was du hast. Nämlich das, was du fühlen, was du anfassen, was du womöglich riechen kannst. Diese Dinge sind so real für dich, die sollst du verlassen. Demgegenüber steht jedoch, und deswegen steht es in diesem Vers, etwas anderes. Demgegenüber steht das Wort, und da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Jesus weiß, dass diese Dinge sehr real ist, die man hier verlassen muss. Deswegen stellt er hier etwas gegenüber, was heißt, da, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Er ist auf dem Weg in die Herrlichkeit. Er ist auf dem Weg zur Herrlichkeit bei Gott. Oder solche Dinge wie Ehre, die uns vom Vater zukommt, von unserem himmlischen Vater. Dinge, von denen wir in dem Moment, wo wir uns entscheiden sollen, wo wir uns zu entscheiden haben, allerhöchstens eine leise Ahnung haben, was das bedeuten mag. Es ist das altbekannte Problem, wenn Menschen oder anderen Menschen erklären sollen, was Liebe ist, ohne dass derjenige, dem man es erklärt, jemals verliebt gewesen ist. Oder jemanden die atemberaubende Schönheit der Natur näher zu bringen, ohne dass er jemals, die Person, die man versucht beizubringen, draußen gewesen ist in der Natur. Es heißt, in erster Linie muss das, was man liest, hier in der Bibel geglaubt werden. Geglaubt, dass Jesus alles bezahlt hat für uns und dass er lebt und dass es eine Herrlichkeit gibt, die erfahrbar ist. Dann ist Jesus Christus erfahrbar. Dann kannst du Jesus in seiner Herrlichkeit kennenlernen, wie er es hier verspricht, und dann kannst du ihn sehen. Nur durch das Kreuz. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Aber Jesus erklärt hier im Text, dass es der einzige Weg ist, ihn kennenzulernen, ihn zu sehen. Ich will zusammenfassen. Die Griechen wollen Jesus Christus sehen. Sie wollen ihn kennenlernen. Sie wollen gerne Gemeinschaft mit ihm haben. Und zum Glück gibt es dort jemanden, der Jesus kennt, den auch ich kenne. Auf die Frage, wie wir ihn kennenlernen können, antwortet Jesus mit 4 Punkten. 2 Punkte, die seinen Part betreffen, 2 Punkte, die unseren Part betreffen. Er geht wieder zum Vater, heißt es. Er wird wieder Gott gleich sein, er wird ewig leben und es ist möglich, ihm zu begegnen, weil er lebt. Zuvor aber stirbt er den Sühnetod am Kreuz. Er stirbt diesen Tod, damit viele ihm in diese Herrlichkeit folgen können. Wir sind aufgerufen, uns zu entscheiden. Wir haben die Wahl, das irdische Leben oder das ewige Leben. Und wenn wir uns für das ewige Leben entscheiden, ruft Jesus in die Nachfolge auf. In die Nachfolge ans Kreuz, wo wir das alte Leben lassen können, damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott, mit dem Herrn der Herrlichkeit, damit wir das ewige Leben mit ihm führen können, was er verspricht. Und das zu erfahren, das ist möglich. Amen.